Bevor es losgeht, ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung oder Empfehlung. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Diese stellen keinen Ersatz für eine professionelle und individuelle Beratung dar. Werteentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Und heute sind wieder für Sie am Mikrofon Petra Ahrens
und Timo Pache.
Und wir blicken auch diesmal wieder auf eine sehr ereignisreiche Woche zurück. Themen gehen uns hier wirklich nicht aus, aber Timo, mit welchen Werten fangen wir denn heute an?
Ja, wir fangen an mit Porsche. Porsche hat ja vor einigen Tagen Zahlen für das Jahr 2023 vorgelegt. Die waren so ein bisschen durchwachsen. Und seitdem steht eine große Frage im Raum, nämlich schafft es der deutsche Sportwagenhersteller tatsächlich an die Performance von Ferrari anzuknüpfen oder nicht? Und diese Frage werden wir heute mal diskutieren.
Genau. Und dann haben wir eine der Hype-Aktien der Pandemie und auch heute nicht wegzudenken von unseren Rechnern. TeamViewer, ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Göppingen und internationalen Standorten. Die Aktienperformance hat bisher nicht wirklich glänzen können. Vielleicht ändert sich das ja. Wir sprechen darüber.
Und dann noch ein Klassiker der Aktienanlage auf speziellen Wunsch eines Hörers, der US-Landmaschinenbauer John Deere.
Kommen wir aber erstmal darauf, was es in der vergangenen Woche alles gegeben hat. Und da hat zum einen, wir gehen jetzt mal ganz in den Osten rüber, da gibt es das Ende einer umstrittenen Ära, nämlich die japanische Notenbank hat den Leitzins erstmals seit 2007, also nach 17 Jahren, über den Wert von 0% angehoben. Also wirklich hoch liegt er natürlich immer noch nicht bei 0,1%, aber mit dieser Anhebung ist die Bank of Japan die letzte große Zentralbank der Welt, die sich von der Politik der Negativzinsen verabschiedet hat. Und die bisherige Politik der Zentralbank in Japan stand halt im Gegensatz zu den anderen Zentralbanken, die halt in den vergangenen 2 Jahren die Zinssätze angehoben haben. Japan hat das halt nicht gemacht. Diese aggressive gelockerte Geldpolitik der japanischen Zentralbank hatte zu einem rasanten Kursverfall des Yen beigetragen und die Folgen trafen natürlich die dortigen Haushalte so hart, dass die Notenbank zunehmend unter Druck geraten ist. Und im Grunde genommen haben die ein ganz anderes Problem gehabt. Wir lagen oberhalb der Inflation von den gewünschten 2%-Marke und Japan lag stets darunter und jetzt durch diese Anhebung liegen sie leicht darüber. Bedeutet die Negativzinspolitik in Verbindung mit anderen Maßnahmen, um Geld in die Wirtschaft zu pumpen und die Kreditkosten niedrig zu halten, hat wohl jetzt ihre Aufgabe erfüllt. Man sieht es auch am Nikkei. Der Nikkei notiert weiterhin auf Höchstkurs und legte auch in der vergangenen Woche weiterhin zu. Mit einem Stand von 41.120 Punkten hat er seit Anfang letzten Jahres sage und schreibe 160% Performance gemacht. Wo hat man das schon?
Das stimmt. Und das Interessante ist, dass sie das ja sogar, dass das sich fortsetzt, trotz des gestiegenen Leitzinses jetzt dort. Auf der anderen Seite muss man fairerweise dazu sagen, die Japaner gehen halt tatsächlich jetzt in die entgegengesetzte Richtung, während die westliche Welt sich auf Zinssenkungen vorbereitet. Läuten die Japaner jetzt eine Erhöhungsphase ein. Das ist ja tatsächlich ganz interessant, aber ich glaube, für den Rest der Welt ausschlaggebend ist das, was in Frankfurt und in Washington demnächst entschieden wird.
Definitiv.
Ja, und dann Nvidia. Wir hatten in der letzten Woche über AMD gesprochen, einen der hartnäckigen Konkurrenten von Nvidia. Und zack kommt Jensen Huang, der CEO von Nvidia um die Ecke mit einem neuen Superchip, mit dem Blackwell 200 oder B200 einfach nur. Ein neuer KI-Chip, der den H100 ablösen soll. Das ist ja der Chip, der bisher diesen Nvidia-Hype befeuert hat. 4-mal leistungsfähiger ist der neue Chip als der H100, verbraucht dazu auch noch weniger Energie. Und er wird auch noch mal um einiges teurer wahrscheinlich werden als der H100. Also die Geschäfte von Nvidia, die werden einfach so weiterlaufen wie bisher und noch mehr durch die Decke gehen? Oder was glaubst du, Peter?
Ich fand das schon interessant, dass man diese Entwicklerkonferenz von Nvidia als im Vorfeld schon als KI-Woodstock bezeichnet hat. Und da sieht man schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Ja, natürlich. Also der Markt steht offen für zumindest zwei Firmen. Das ist AMD und das ist Nvidia. Erwartet wird, dass der Markt weiterhin rasant wächst. Per heute KI-Chips haben ein Volumen von 53 Milliarden US-Dollar und es wird damit gerechnet, dass dieser Markt bis 2027 auf 120 Milliarden US-Dollar sich mehr als verdoppeln wird. Und das sind die beiden Player im Markt, die davon profitieren werden.
Das stimmt. Und der AMD-Chip, über den wir letzte Woche erst gesprochen haben, der ist zwar jetzt dem B200 wieder ein bisschen unterlegen, aber ich habe mich in Vorbereitung auf diesen Podcast auch nochmal schlau gemacht, zum Beispiel Facebook. Mark Zuckerberg hatte Anfang des Jahres angekündigt, dass sein Meta-Konzern 600.000 KI-Chips in diesem Jahr installieren wird, davon 350.000 Nvidia H100-Chips und nochmal 250.000 KI-Chips anderer Hersteller. Wahrscheinlich wird da AMD einen großen Batzen von abkriegen. Und ich habe so den Eindruck, ja, ein Großteil des Geschäfts wird weiter mit Nvidia gemacht werden, aber die Chancen stehen ganz gut, dass AMD auch ein Stück vom Kuchen abbekommt. Tja, und dann gibt es zwei Börsengänge, hat es in dieser Woche gegeben. Der eine war so durchwachsen, würde ich mal sagen. Douglas, die
welcher kann das wohl gewesen sein?
Genau. Kette ist an die Börse gegangen und am Donnerstag. Und ja, der Aktienstart war jetzt nicht so richtig dufte, ne?
Ein super Wortspiel. Ich hätte jetzt sogar gesagt, intern hat man diesen Börsengang Projekt Tulpe genannt. Und ich würde sagen, die ist jetzt mal wirklich wirklich verblüht, diese Tulpe. Also man hat es schon gesehen, der Emissionskurs ist wirklich am unteren Ende der Preisspanne mit 26 Euro an die Börse gekommen. Es war bis maximal 30 Euro, war kalkuliert. Aber das hat schon, glaube ich, die ersten Anleger so ein bisschen verunsichert, dass man hier wirklich direkt in den Verkauf hineingegangen ist. Und dann kam natürlich auch noch erschwerend hinzu, dass fast zeitgleich mit dem Börsengang die Warnung des Luxuskonzerns, also Gucci-Konzern Kering, die Warnung vor sinkenden Umsätzen die Stimmung sehr stark belastet hat, obwohl ich an dieser Stelle so nicht so richtig verstehe, was es mit Douglas zu tun hat, weil Kering als Luxusgüterhersteller seine Umsätze überwiegend im asiatischen Raum macht und Douglas ja eher ein europäischer Konzern ist. Also daher, das verstehe ich nicht so ganz, aber war natürlich vom Timing her recht übel und man sieht, letzte Woche der Kurs ist auch wirklich verstärkt unter Druck geraten.
Ja, das stimmt. Die Aktie notiert inzwischen bei um die 22 Euro, rutscht also noch weiter runter. Mich ehrlich gesagt überrascht es jetzt nicht ganz so. Ich bin jetzt auch nicht der riesen Douglas-Kunde, aber wenn ich mir überlege, das ist ein sehr kapitalintensives Geschäft. Es ist immer noch ein Geschäft, was sehr stark, klar, die haben auch einen Online-Handel inzwischen, aber was sehr stark über die Filialen stationär läuft. Und sie sind hoch verschuldet mit 3,3 Milliarden Euro, verzinst mit bis zu 8%, also auch nicht ganz günstig. Davon soll jetzt zwar einiges runtergehen durch diesen Börsengang, das ist auch dringend notwendig. Aber wenn ich mir anschaue, die sind letztes Jahr mit 10% gewachsen, bei einem Umsatz von 4 Milliarden aus dem Jahr rausgekommen und haben damit 17 Millionen Euro Gewinn gemacht. Und jetzt wollen
sie. Das ist wenig, ne?
Das ist verdammt wenig, finde ich. So, und sie wollen expandieren. Sie wollen weitere Filialen eröffnen. Das kostet alles Geld. Sie müssen den Schuldenberg abtragen. Sie müssen die Zinsen bedienen. Wenn jetzt Kering kommt, du hast recht, die sind stark im China-Geschäft, aber wenn die schon warnen und sagen, läuft nicht so richtig astrein, dann hätte ich doch irgendwie ganz schön Bammel, jetzt bei Douglas einzusteigen.
Ja, das und der Bammel ist berechtigt. Also genauso wie du es gesagt hast, jetzt schon eine geringe Marge. Sie müssen, um weiterhin am Markt profitabel zu bleiben oder zu werden, müssen sie investieren in Online-Shops, in Marketing. Das wird die sowieso geringe Marge weiterhin drücken. Da, sage ich mal, drängt sich mir jetzt akut auch kein Kauf auf.
Dann kommen wir doch ganz kurz noch auf den anderen Börsengang. Reddit ist in den USA an die Börse gegangen, ist eine riesige Social-Media-Plattform, 73 Millionen Nutzer täglich, eine der größten der Welt. Und unternehmerisch ist das erstmal relativ klein. Das ist ja so ein Forum oder man kann sich dort austauschen. Und Reddit hat man hier gehört, weil da häufig so Aktienhypes ausgelöst wurden. Da gibt es viele, die in diesen Chatgruppen sich über Aktientitel, Kurse etc. pp. Austauschen. Also GameStop, das war so eine dieser Aktien, die ja nur durch Reddit so durch die Decke gegangen sind. So, die sind jetzt an die Börse gegangen, machen bisher ihr Geld vor allen Dingen mit Werbeumsätzen, 98%. Und da hat der Börsengang ziemlich gut funktioniert. Der Ausgabepreis war 34 Dollar und die Aktie ist innerhalb eines Tages auf 50 Dollar gestiegen. Das ist ja schon mal ein ganz ordentlicher Anstieg. Man hat sich danach so ein bisschen gefragt, okay, warum? Ist das jetzt auch wieder so ein GameStop-Hype? Also ist Reddit selber so eine Aktie, die irgendwie so total gehypt wird? Aber dann habe ich etwas gelesen, was mich wirklich stutzig gemacht hat. Nämlich, weißt du, wer einer der größten Einzelaktionäre bei Reddit schon jetzt ist?
Keine Ahnung, sag's uns.
Sam Altman, der Gründer und Chef von OpenAI. Also der Mann hinter der künstlichen Intelligenz, hinter ChatGPT, ist mit 9% gut an Reddit beteiligt. Und das ist ja schon mal total interessant, warum dieser Mann
dort
drin
ist. Aber warum macht er das?
Genau, weil Reddit einfach auf einem riesigen Datenschatz sitzt. Ne? Also 72, 73 Millionen Nutzer täglich, die sich dort austauschen über alle möglichen Gewohnheiten. Das ist natürlich fantastisch. Und das ist das eigentliche Geschäftsmodell, was Reddit jetzt bedienen will, nämlich der Verkauf von Daten. Und zwar an KI-Unternehmen, die genau das brauchen, die darin Muster erkennen, die darin Trends erkennen, die darin alles Mögliche erkennen. Und da sitzen die auf einem unglaublich großen Schatz. Als Nutzer muss man das wissen und muss das wollen im Zweifelsfall auf der anderen Seite.
Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Unser Leben wird uns hier tagtäglich schwer gemacht durch irgendwelche Datenschutzverordnungen. Und hier werden Millionen von Daten, Milliarden von Daten einfach so von rechts nach links geschoben. Wir wissen ja auch, Apple hat ja auch ein ganz großes Interesse, Daten zu bekommen. Also wir müssen uns hier nicht über Datenschutz unterhalten, wenn das da so ohne weiteres möglich ist. Aber dahin geht die Reise. Das ist natürlich jetzt auch was ganz anderes als Douglas. Es bedient wirklich den Hype und den Trend, den wir sehen. Alles hin zur künstlichen Intelligenz. Und da ist Reddit natürlich viel, viel höher im Kurs bewertet, natürlich als so ein, als eine europäische Parfümeriekette. Ja, richtig.
So, und dann noch eine letzte. Du hast es mir aufgetragen. Wir müssen über Adidas reden, sagst du.
Ja. Ja, wir müssen über Adidas reden. So, wie fangen wir denn das Thema an? Also, es schlagen gerade zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite bin ich ja als Vermögensverwalterin, bin ich ja sehr analytisch unterwegs und kann verstehen, wenn man aus wirtschaftlichen Beweggründen darauf achtet, dass man entsprechend gut Geld einnimmt oder Geld macht. Und so ist es anscheinend auch unserem deutschen Fußballverband gegangen, die halt jetzt nach einer unschlagbaren historischen Ära jetzt gesagt haben, wir wechseln doch mal unseren Ausrüster und gehen weg von Adidas und hin zu Nike. Ja, was soll man davon halten, lieber Timo? Ich bin da wirklich mehr romantisch unterwegs. Ich persönlich, jetzt können andere vielleicht sagen, es ist vielleicht nur ein Stück Stoff. Aber ich kann mir unsere deutsche Nationalmannschaft ohne diese drei Streifen ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich weiß, dass Adidas dem DFB, ich glaube, 50 Millionen pro Jahr zur Verfügung gestellt hat. Und man muss ja verstehen, dass der DFB ein Alleinstellungsmerkmal hat. Es ist ein Sportfachverband, der seine Mitgliedsverbände und die Basis im Amateurbereich finanziert. Und er wird halt eben nicht finanziert von denen. Also natürlich, man steckt Geld in den Fußball als Verband, um Fußball weiterhin als Volkssport zu betreiben. Aber es ist ein Volkssport und wir sind hier in Deutschland. Und da würde ich mir so ein bisschen Germany first wünschen. Nike bezahlt 100 Millionen Euro im Jahr, also 50 Millionen mehr. Aber ich muss hier auch sagen, das ist wieder der Standort Deutschland. Da hätte es doch eine andere Lösung geben können. Und ich finde dieses Timing auch mal wieder mega, sorry an dieser Stelle für den Wortlaut, mega beschissen. Wir haben gerade die neuen Trikots rausgebracht. Wir stehen vor einer Heim-EM und dann bringen die eine solche Meldung raus. Du merkst, ich werde hier sehr emotional.
Ich habe dich noch nie so emotional gesehen oder gehört. Ich sehe dich ja auch bei dieser Aufzeichnung.
Frauen und Fußball, mein Lieber.
Aber wirklich, also das hatte ich jetzt nicht erwartet, so ein Rant. Ich muss ehrlich gestehen, ich mache es jetzt auch noch schlimmer. Mir ist es total egal, in welchen Klamotten die auf den Platz gehen. Hauptsache, sie spielen wieder besser demnächst. Und wenn das Geld dazu genutzt werden kann, dass sie irgendwo in die Sportförderung ein bisschen mehr reinstecken und noch mehr Talente fördern, super für den deutschen Fußball, aber also so weit geht meine Emotionalität da nicht. Hauptsache, sie spielen demnächst wieder besser.
Das Ganze sehen.
Wir hatten bereits im letzten Jahr war es, glaube ich, im Podcast schon zum Thema deutsche Automobilhersteller über die Ferdinand Porsche AG gesprochen. Und wir wollten heute das Thema nochmal aufgreifen, weil wir ja im Grunde genommen hier nicht einen reinen Automobilhersteller haben, sondern wir sind ja auch ein bisschen im Luxusgüterbereich sind wir hier verankert. Und der Börsengang der Porsche AG war einer der größten seit Jahren in Europa in 2022. Das Kapital von Porsche wurde zur Hälfte in stimmberechtigte Stammaktien und stimmrechtslose Vorzugsaktien aufgeteilt. Ich glaube, bis zu 25% der Vorzugsaktien wurden dann frei handelbar an der Börse. Es wird jetzt ein bisschen schwieriger, hattest du erwähnt, Timo.
Also zunächst mal, dass es nicht so richtig rund läuft für Porsche, ist ja offensichtlich. Die sind mit 82 Euro, glaube ich, damals an der Börse gestartet, stehen heute bei 93 Euro. Okay, das kann man sagen, ist ja immerhin ein Zuwachs von etwas mehr als 10%. Allerdings, zwischendrin standen sie auch mal bei 117 Euro. Und das war ja die Zeit, damals haben wir darüber auch gesprochen, wo sie im Grunde genommen gesagt haben, wir sind das neue Ferrari, wir knüpfen an die Rentabilität dieser italienischen Sportwagen-Ikone, Klammer auf, die machen eine Marge von etwa 24%, Klammer zu. Und Porsche, ja, die sind die Nummer eins in dem Ranking in Deutschland. Die haben eine Marge von etwa 18%. Das ist absolute Benchmark in Deutschland, aber halt auch noch weit entfernt von den Ferrari-Zahlen. So, jetzt haben die neue Zahlen vorgelegt. Das Geschäftsjahr 2023 ist um. Oliver Blume hat die Zahlen präsentiert. Die sind auf den ersten Blick erstmal ganz ordentlich. 40 Milliarden Umsatz, 5 Milliarden Gewinn. Ist beides auch wieder so ein bisschen gestiegen. Der Umsatz ein bisschen stärker gestiegen als der Gewinn. Der ist nur marginal gestiegen. Aber da liegt jetzt im Grunde genommen schon so ein bisschen der Pfeffer da drin. Ja, die haben ein Gewinnproblem, die haben ein Margenproblem, die sind nicht mehr so rentabel. Was ist da los? Da kommen wir jetzt gleich noch drauf, ganz viele verschiedene Ursachen. Aber das Interessante war dann eigentlich der Ausblick, den das Porsche-Management diese Woche gegeben hat. Nämlich der Ausblick für 2024, der ist ziemlich bescheiden. Umsatz soll stagnieren, die Marge soll sogar sinken und zwar auf 15-17%. Bei einem stagnierenden Umsatz würde das bedeuten, dass Porsche im nächsten Jahr, in diesem Jahr, aber dann verkündet wird es Anfang 2025, dass sie 2024 wahrscheinlich einen Gewinneinbruch vermelden müssen. Erstmals seit 16 Jahren sinkende Gewinne. Das ist zumindest die Aussicht, die wir jetzt gerade bei Porsche haben. Deswegen würde ich sagen, also schon irgendwie nicht ganz, es läuft nicht ganz rund für Porsche.
Das stimmt. Aber bei welchem Automobilhersteller läuft es gerade schon rund? Also mit dieser Nachricht, die man hier verkündet hat, ist natürlich schon meines Erachtens fast das Schlimmste passiert. Und ich glaube, dass Porsche, ja, werden vielleicht einen sinkenden Umsatz haben. Ich meine, mich aber auch erinnern zu können, dass sie mit der Produktion und auch aufgrund mangelnder Rohstoffe gerade nicht wirklich hinterherkommen. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass wenn du ein neues Modell bestellen willst, das frühzeitig anmelden musst, damit Porsche Kapazitäten einplanen kann für die kommenden Jahre. Also ich will jetzt hier nicht bewusst nicht von künstlicher Verknappung sprechen, aber die müssen schon konkret planen. Und auf der anderen Seite haben sie natürlich durch diese Umstellung auf die Elektrofahrzeuge haben sie erhöhte Kosten. Das ist immer noch so ein Damoklesschwert, was über der gesamten Automobilbranche, nicht nur in Deutschland, also gesamt international so ein bisschen schwebt. Nur auf der einen Seite ist natürlich auch diese wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, bietet auch Porsche die Möglichkeit, das Produktangebot zu erweitern. Und da sind sie ja auch dabei. Es gibt einige Gefahren, es gibt aber auch Chancen und Möglichkeiten. Das muss man sehen, was sie daraus machen. Ich vertraue da unglaublich dem Management, weil ich finde, dass Porsche ein sehr, sehr gutes Management hat und sie haben super tolle, also für mich haben sie ein sehr hochqualifiziertes und innovatives Ingenieursteam und da werden die schon was Gutes draus machen.
Gut, aber jetzt gerade sind sie ja ganz schön am Ruder, ne? Also es kommen, glaube ich, 4 neue Modelle in diesem Jahr auf den Markt. Gleichzeitig wird der Porsche Macan als Verbrenner zumindest vom Markt verschwinden. Ja. Ich verstehe das ja nicht, warum man wegen eines fehlenden Software-Updates, das eine Cyber-Security-Richtlinie der EU vorgeschrieben hätte, warum man so ein erfolgreiches Auto einfach freiwillig aus dem Markt nimmt und sagt, ja komm, nee, wir bieten den jetzt nur noch als Elektrofahrzeug an. Und das in einer Situation, wo ja in Deutschland, aber auch, glaube ich, über Deutschland hinaus, die Leute eher gerade so ein bisschen skeptischer wieder sind mit ihren Erfahrungen bei E-Fahrzeugen. Stichwort Reichweiten, Stichwort Verschleiß, Reparaturanfälligkeit etc. pp. So, das kommt gerade zusammen. Also einerseits neue Modelle, einige neue Modelle, die sich verzögert haben, die stauen sich alle jetzt auf einmal. Sie müssen die Produktion deswegen umstellen. Das wird zu einigen Problemen führen. Dann haben sie die sinkenden Margen bei E-Fahrzeugen sowieso. Das ist ja überall so, dass man da nicht mehr offensichtlich die Margen holen kann, die man früher im Verbrennergeschäft gemacht hat. Und dann kommen auch noch die ganz speziellen China-Probleme hinzu, die ja gerade die deutschen Autobauer besonders treffen, aber eben auch Porsche. Porsche hat Umsatzrückgänge in China offenbar von 15, in manchen Monaten sogar von 30% gegenüber Vorjahr. Da kommt auf Porsche einiges zu, zumal wir eben nicht davon ausgehen können, dass dieses Geschäft so auch wiederkommen wird, weil die Chinesen einfach sich ganz grundsätzlich offensichtlich abwenden von europäischen oder deutschen Luxusautos und sagen, nee, das können wir jetzt auch alles selber. Und deswegen wäre ich bei Porsche so ein bisschen zurückhaltender, auch wenn ich die Marke toll finde, auch wenn ich das Konzept verstanden habe, auch wenn ich sage, ja klar, die werden mit diesen Autos immer höhere Margen produzieren können als der VW-Konzern, ist mir völlig einsichtig. Und natürlich wird es immer Fans geben dieser Marke und ganz toll. Aber ob die in dem Maße das weiter fortsetzen können, indem sie es irgendwie in den letzten Jahren betrieben haben, was sich jetzt auch in diesem Aktienkurs widerspiegelt. Da bin ich mal gespannt.
Ja, das darf man auch sein. Und vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, dass der Kurs, und wir sehen es am Kurs, darauf natürlich auch reagiert, aufgrund dieser Unsicherheit. Aber ich bin da mittel- und langfristig, werde ich da unruhig, weil ich eher glaube, dass es ein ganz anderes Modell ist, als jetzt andere Automobilhersteller haben. Wir haben eine unglaubliche starke Markenreputation und die wird sich weiterhin nicht nur in Deutschland, Europa, Amerika, die wird sich auch in China durchsetzen. Und dann sehe ich hier sogar wieder Chancen und ich sehe den Anstieg. Ich sehe den Anstieg, weil wir auch dieses verfügbare Einkommen in den Schwellenländern, was ja höher werden soll, die Mittelschicht soll entsprechend ja auch aufgepumpt werden, das bietet Potenzial für die Ausweitung des Marktes für Marken wie Porsche. Und ich glaube, dass Leute, die das Geld haben, die wird es auch weiterhin geben. Ja, wir haben vielleicht gerade eine Durststrecke, das muss man konzipieren. Vielleicht sind sie deswegen auch ein bisschen vorsichtiger und nehmen Modelle einfach mal vom Markt, weil sie vorsichtig kalkulieren. Grundsätzlich glaube ich aber, dass das ein hochsolides Investment ist, dass man hier auch die Kehrtwende oder die Trendwende hin zur E-Mobilität schafft. Man möchte alle Modelle, außer den neuen Elfer, möchte man auf die E-Mobilität umstellen. Ich glaube, der Taycan hat sehr, sehr gute Absatzwerte. Den sieht man auch immer öfter. Also daher, hier schlägt mein deutsches Patriotenherz höher. Und ich bin zwar jetzt nicht unbedingt Anhänger von Automobilaktien, aber wenn ich eine im Depot hätte, dann wäre es sicherlich dieser Konzern.
Klein, aber oho.
Unser nächstes Unternehmen war ein Star in der Pandemie, natürlich nicht ganz so groß und bedeutend wie BioNTech, auch eine ganz andere Branche zugegebenermaßen, aber dennoch ohne TeamViewer, Das ist unser Unternehmen. Ohne TeamViewer, ähnlich wie beispielsweise Zoom, wäre die Pandemie wahrscheinlich sehr, sehr anders verlaufen. Software zur Fernsteuerung von Computern ist klar. Man kennt das vom Rechner, dieses kleine Icon in der Menüleiste oben links oder oben rechts. Wenn man ein Problem hat, klickt man drauf, ruft die IT an, die wählt sich über TeamViewer auf den Rechner und kann einem dann helfen. Ein deutsches Startup aus Göppingen bei Ulm, 2005 gegründet, eine tolle Erfolgs- und Gründergeschichte aus Deutschland. Und ja, die Programme sind inzwischen installiert auf über 2 Milliarden Geräten weltweit, seit 2019 an der Börse, mit 23 Euro gestartet. In der Pandemie lag man mal bei 48 Euro. Und dann ging es ganz, ganz steil bergab. Irgendwann war man bei 7,70 Euro angelangt. Inzwischen steht die Aktie allerdings wieder bei 14 Euro. Und die Frage ist eben, okay, ist das jetzt, hat sich dieses Unternehmen so gefangen, hat es sich konsolidiert, dass man jetzt wieder einsteigen kann und in eine gute Zukunft mit diesem Unternehmen gehen kann? Was glaubst du?
Ja, man geht ja momentan, kränkelt es so ein bisschen daran, dass es eine weitere Verlangsamung des Wachstums des Unternehmens gibt. Aber das halte ich erstmal natürlich für ganz normal. Und was mir an dem Unternehmen gut gefällt, ist auch, dass die Einnahmen hauptsächlich über den Verkauf von Lizenzen generiert werden, Lizenzen für Softwarelösungen. Und wir nutzen es alle. Es gibt eine unglaublich breite Streuung dieser Geschäftsmodelle, egal ob das jetzt Remote Access oder Management oder wie es alles heißt, ist. Das finde ich schon sehr interessant und die Strategie stimmt ja auch ganz einfach. Es gibt unterschiedliche Schwerpunkte, es gibt Produktinnovationen, die das Unternehmen anbietet, es gibt Marktexpansionen, es gibt Partnerschaften, TeamViewer arbeitet eng mit Partnern zusammen und das natürlich mal nach so einem Highflyer-Markt es auch mal wieder zurückgeht und das Wachstum sich verlangsamt, heißt noch lange nicht, dass es einem Unternehmen gravierend schlechter geht. Und das sehe ich hier auch nicht. Das Unternehmen hat selbst gesagt oder das Management hat selbst gesagt, dass es gute Fortschritte bei der Ansprache bestehender und neuer Kunden aus den verschiedensten Branchen gibt. Also man ist jetzt weiterhin ganz gut etabliert.
Also was ich sehr beeindruckend fand, war, die haben 627 Millionen Euro Umsatz im letzten Jahr gemacht, 2023, 25% mehr als 2021. Also die wachsen durchaus noch, nur sozusagen Die Kurve wird ein bisschen flacher. Aber was ich wirklich beeindruckend finde, ist der Gewinn. Der hat sich nämlich in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt, von 50 Millionen 2021 auf 114 Millionen 2023. Das ist ja nun nicht ganz wenig, was die machen. Je nachdem, welche Bezugsgröße man wählt, haben die eine Marge von 25-34%. Also das muss man erstmal hinbekommen als Unternehmen.
Ja, und man erwartet ja auch für dieses Jahr dann auch wieder ein Umsatzwachstum von 7-11% im Vergleich zum Geschäftsjahr von 23. Also man sieht schon, die gehen weiterhin in die richtige Richtung, auch wenn es vielleicht nicht mehr die Zahlen wie aus der Corona-Pandemie gibt. Aber das ist natürlich auch der Grund, warum der Kurs da so steht. Und das Unternehmen hat noch ein weiteres Problem, beziehungsweise die Aktienkursentwicklung wird belastet von einem Hauptinvestor, Permira nämlich, die von Anfang an mit dabei waren. Und die trennen sich seit einiger Zeit von den Aktien. Das belastet natürlich die Kursentwicklung. TeamViewer selbst versucht mit Aktienrückkaufprogrammen dagegen zu agieren. Das schafft man nicht wirklich. Man sieht es daran, dass der Kurs weiterhin relativ tief steht. Man hat aber auch gesagt, dass man glaubt, dass es bis 2024 dann auch ein Ende finden wird. Der Abverkauf von Permira und dann die Rückkaufprogramme sollen das Ganze stabilisieren. Und dann kann man zusehen, ob wieder mit einem Wachstum für das Jahr 2024 und mit dem Ausverkauf der letzten Aktien hier ein Boden gebildet wird und dass es dann vielleicht auch mal wieder im Kurs weiter in die Höhe geht.
Ja, und zumindest mit einem KGV von 18 ist dieses Unternehmen ja für ein Softwareunternehmen relativ günstig bewertet. Richtig. Was ich noch lustig fand, by the way, wir hatten es ja schon von Fußball-Sponsoring. Weißt du, wen die gesponsert haben? Ich meine, ein Softwareunternehmen aus Göppingen von der Schwäbischen Alb. Manchester United haben die gesponsert. Und dieser Sponsoring-Vertrag, der läuft jetzt dieses Jahr wohl aus. Und der hat 50 Millionen Euro pro Jahr gekostet dafür, dass TeamViewer bei ManU irgendwie auf dem Trikot vorne draufstehen konnte, auf der Brust.
Na, da stimmen doch die Zahlen wieder für TeamViewer. Das haben sie ja dann gespart,
ja,
oder?
Ja, das sparen sie. Und das, finde ich, ist doch irgendwie eine ganz verlockende Aussicht. Ohnehin schon bei dieser Rentabilität.
Nachgehört.
Ja, wir haben heute noch mal ein großes Unternehmen, die gefallen mir ja besonders gut. Und zwar war das ein Hörerwunsch und das muss ich sagen, zu Recht. Wir unterhalten uns heute über Deere und Co. oder besser gesagt John Deere. John Deere ist der weltweit größte Hersteller von Landwirtschaftsgeräten. Also dazu zählen Traktoren, Mähdrescher und so weiter. Das Unternehmen fertigt halt Maschinen zur Holzernte an, Rasenmäher, Bau- und Konstruktionsmaschinen. Ausgehend ist das Unternehmen, war damals mal eine Ein-Mann-Schmiedewerkstatt. Das Unternehmen hat sich im Laufe seiner knapp 175-jährigen Bestehenszeit zu einem globalen Anbieter entwickelt, der vom Ackerbau über die Gartenarbeit bis hin zum Forstwesen überhaupt nicht mehr wegzudenken geht.
Ja, und der seine eigene Finanzierungssparte hat. Und auf die kommen wir nachher noch, weil die ist ganz wichtig, glaube ich, für dieses Geschäftsmodell.
Sehr interessant. Der Markt ist auch, dieser spezielle Markt ist auch nur wenigen großen Unternehmen zugeteilt. John Deere ist mit großem Abstand hierin zumindest der klare Marktführer und daher auch besonders profitabel. Langfristig profitiert Deere natürlich hier von mehreren Megatrends. Also im Grunde genommen eine begrenzte landwirtschaftliche Fläche muss immer mehr Menschen versorgen. Der steigende Wohlstand führt natürlich dann auch dazu, dass weltweit immer mehr Veganer, bitte weghören, Fleisch natürlich gegessen wird, was die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten zur Fütterung der Tiere auch weiterhin erhöht.
Ja, allerdings muss ja auch das ganze Soja irgendwo angebaut werden und da kommen dann bestimmt auch wiederum John Deeres zum Einsatz.
Auf jeden Fall, genau.
Damit
haben wir auch die Vegetarier und Veganer abgeholt.
Eben,
soll
genau.
Ja auch so sein, richtig. Und die Tiere selbst fressen natürlich jetzt auch natürlich andere Sachen als Fleisch. Ja, seit November 2019 ist John C. McKay CEO des Unternehmens. Der hat eine langjährige Erfahrung dort auch aufbauen können und daher gefällt uns natürlich dieses gesamte Geschäftsmodell auch besonders gut.
Ja, die Zahlen, 61,2 Milliarden Umsatz ergeben am Ende des Jahres 10 Milliarden Gewinn. Das ist also eine ganz ordentliche Quote, die dieses Unternehmen da macht. Und was ich als erstes mal total interessant fand, war, bei 10 Milliarden Dollar Gewinn sind die in der Ausschüttung ziemlich konservativ. Die sind echt sparsam, die Amerikaner. 1,4 Milliarden Dollar schütten die an die Aktionäre aus. Das macht eine Dividende von etwa 5,5 Dollar, 5 Euro umgerechnet.
Bei dem 1,5% Dividendenrendite.
Genau, bei dem
aktuellen,
das ist nicht viel. Der Kurs der Aktie steht bei 400 Dollar. Aber auf der anderen Seite KGV mit 14, ziemlich günstig. Habe ich gedacht, okay, das ist auf jeden Fall mal interessant. Tja, aber, und jetzt komme ich zu dem großen Aber. Ich habe ja schon angesprochen, diese Finanzierungsseite. Ich finde, wenn man sich diesen Aktienkurs anguckt, dann stellt man erstmal fest, da gibt es steile Aufwärtsphasen und dann gibt es immer wieder so längere Seitwärtsbewegungen, wo sich gar nicht so wahnsinnig viel tut. Aktuell sind wir bei John Deere genau in so einer Seitwärtsbewegung. Die Aktie oszilliert seit etlichen Monaten, ja fast schon seit ein, zwei Jahren, immer so in der Spanne zwischen 350 und 440 Dollar. Geht mal hoch, runter. Aktuell sind wir wieder bei 400 Dollar. Und woran liegt das jetzt? Ich finde, der Zusammenhang zur Zinsentwicklung in den USA oder weltweit, der ist hier schon ziemlich schlagend, weil das sind ja sehr, sehr teure Investitionsgüter, die John Deere da verkauft. Wir sehen das ja jetzt immer auf diesen Bauerndemonstrationen. Ja, diese Bauern, denen es allen so schlecht geht, dass sie überall die Straßen blockieren, haben verdächtig große Trecker, sehr, sehr moderne Trecker, sehr moderne Landmaschinen, die unglaublich viel Geld kosten, etliche 100.000 Euro oder Dollar. Ich hatte es gerade schon gesagt, die haben auch einen Finanzierungszweig, John Deere. Wenn du da so einen Trecker haben willst für 200.000 Dollar oder 300.000, dann sagen die ja und hier kriegst du gleich den Kredit dazu. Wunderbar. So machen es die deutschen Autobauer ja auch. Nur dieses Geschäft funktioniert ja nicht mehr so gut, wenn diese Zinsen massiv gestiegen sind. Und das wird bei John Deere mit Sicherheit in den letzten zwei Jahren passiert sein. Das wäre zumindest meine Erklärung für die aktuelle Seitwärtsbewegung. Aber wenn wir jetzt in diese Phase kommen, in der die Zinsen demnächst wieder fallen, worauf wir ja alle sehr stark warten und womit wir rechnen, würde ich ja annehmen, dass nach dieser zweijährigen Seitwärtsbewegung demnächst dann mal wieder so eine Aufwärtsbewegung vielleicht bei John Deere ansteht.
Und die sind ja gewaltig gewesen, die Aufwärtsbewegungen. Also von 2000 bis jetzt, ja, vor 2 Jahren ist der Kurs ja von 150 dann auf die von dir eben besagten 350, 400 angestiegen. Da hat man schon diesen Schritt gesehen und dann richtig, dann bekamen natürlich die Amerikaner, wie wir auch, diese Inflationssorgen. Man hat sich mit Investitionen stark zurückgehalten. Und davon, glaube ich auch, bin ich komplett bei dir, dürfte John Deere in den nächsten Jahren enorm profitieren, weil durch diese Kaufzurückhaltung im Landwirtschaftsbereich ist in den USA diese gesamte Agrarflotte enorm alt, also älter als im historischen Durchschnitt. Und das betrifft circa 20% der gesamten Flotte. Das heißt, jetzt, wo die Zinsen zurückkommen und man gefühlt im Grunde genommen auch wieder Kapital in die Hand nimmt, um es zu investieren, glaube ich auch, dass man hier entsprechend wieder so einen Trigger sieht, um den Kurs nach oben zu treiben. Und was wir nicht vergessen dürfen, was haben wir dieses Jahr im November? Gegebenenfalls eine Wiederwahl von Donald Trump, was natürlich auch nochmal den Trend hin zur Investition in amerikanische Produkte verstärken sollte. Also daher finde ich das auch gerade enorm interessant. Wir haben eben von der Dividendenrendite von 1,5% gesprochen. Die ist ja grundsätzlich solide und mit einem KGV von 14 ist das gerade, vielen Dank unserem Hörer an dieser Stelle, ist das wirklich ein ganz, ganz attraktiver Wert.
Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sagst du, die Aktie ist eigentlich auch noch ein Trump-Hedge, weil wenn wir Trump schon nicht verhindern können, dann sollten wir wenigstens ein paar Aktien kaufen, die wahrscheinlich von seiner Wahl gewinnen können oder profitieren
werden. Sollten wir davon profitieren. Ja, aber so ist es ja, genau. Also das sehen wir jetzt mal an dieser Stelle auch ganz emotionslos, egal wie es wird. Also beide Kandidaten kann man pro und contra sein, aber man muss einfach gucken, bei welchem Wahlausgang wir als Aktionäre oder Investoren profitieren können. Und John Deere wird auch ohne Trump den Weg machen, weil die Zinsstruktur es einfach momentan hergibt. Aber Trump wäre nochmal wie hast du es genannt? Trump Hedge? Wäre nochmal ein Trigger dafür, auf jeden Fall.
Gut, dann wollen wir es dabei bewenden lassen. Eine sehr emotionale Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen eine wunderschöne Woche und vor allen Dingen ein sehr schönes Osterfest. Haben Sie entspannte Feiertage und wir melden uns nächste Woche wieder. Das war Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache und
Petra Ahrens. Frohe Ostern an dieser Stelle.
Bis dann. Auf Wiederhören.
Bis dann. Tschüss.
Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Petra Ahrens und Timo Pache.